ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung ist in dieser Woche zum letzten Mal in diesem Jahr zusammengekommen. Hier haben sich Union und SPD darauf geeinigt, die private Altersvorsorge zu reformieren und bessere Produkte auf den Markt zu bringen als zum Beispiel die Riester-Rente oder Rürup-Rente. Noch in diesem Monat soll zudem eine Rentenkommission eingesetzt werden mit dem Auftrag, die Altersvorsorge strukturell neu zu denken. Und da hilft vielleicht ein Blick auf das norwegische Modell. Hier gibt es einen milliardenschweren staatlichen Fonds, der seit vielen Jahren Gewinne in das Sozialsystem leitet und es stabilisiert. Darüber reden wir mit Clemens Bomsdorf. Er ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftler und hat einen Bestseller über diesen sagenumwobenen Fonds geschrieben. Ich grüße Sie.
Grüße Sie.
Wie lässt sich die Erfolgsformel des Fonds beschreiben?
Ja, im Grunde genommen, es gibt so etliche Kriterien, die dabei eine Rolle spielen. Das Wichtigste ist sicherlich, er ist sehr transparent, er legt sehr breit an, hat großen Rückhalt in der Bevölkerung, investiert in Anlageprodukte, die seriös sind und das macht es besonders interessant für andere Länder und auch für Privatanleger, in Anlageprodukte, die wirklich letztlich jeder selber und auch zu sehr geringen Kosten kaufen kann.
Vielleicht kann man das mal in einer Rendite festmachen. Welche hat er erzielt in den vergangenen Jahren?
Also über den ganzen Zeitraum hinweg, und der ist ja nun wirklich schon sehr alt, also länger als 2 Jahrzehnte, sind das durchschnittlich 6% Rendite, ein bisschen mehr sogar pro Jahr. Und wenn ich jetzt mal ein Jahr rausgreife, das letzte Jahr zum Beispiel, da war es mehr als doppelt so viel, also satte 13%. Natürlich stechen auch Werte heraus, weil die stärker investiert sind. Also nicht stärker als der Markt, aber besonders groß. Und das ist natürlich international zum Beispiel Nvidia, es ist Microsoft. Wenn man auf Deutschland zeigt, ist da ganz klar SAP, der Softwarekonzern. Aber insofern eben nicht hervorstechen, als dass der jetzt nicht gesagt hat, wir gehen jetzt mit einem Riesenanteil unseres Fonds da rein, kaufen ein Drittel von SAP, sondern man guckt einfach, wie sieht der deutsche Markt aus. Da ist SAP besonders groß und deshalb gehen wir auch groß rein.
Sitzen da Fondsmanager und suchen nach den Perlen oder orientiert man sich da tatsächlich an breit gestreuten Indexen?
Ja, man orientiert sich tatsächlich an breit gestreuten Indexen, muss da ein paar Abweichungen eingehen. Einerseits, weil so viel Geld man im Rücken hat als norwegischer Ölfonds, dass es riskant wäre, wenn man da nicht ein bisschen guckt, wann geht man wie rein. Er hat einfach eine Marktmacht, da können also schnell die Kurse auch beeinflusst werden. Deshalb braucht man natürlich sehr spezialisierte Händler, die auch aufpassen. Nicht wie ich als Privatanleger, wenn ich mal für 1.000 oder 10.000 Euro was kaufe, da hat das natürlich keine marktbewegende Wirkung. Und dann guckt man, dass man ein bisschen von den Indizes auch abweicht, aber im Großen und Ganzen, das macht den Fonds eben, wie gesagt, auch so interessant, ist man ganz breit investiert, ähnlich wie eine Kombination aus MSCI World, Europe und Schwellenländer zum Beispiel.
Dieser Fonds hat eine schier unglaubliche Größe. Hat er inzwischen auch Probleme, das Geld tatsächlich anzulegen? Ist da viel Bares noch im Hintergrund?
Nee, die Probleme hat man nicht. Natürlich, man muss immer gucken, wo geht man rein, gibt es neue Aktivitäten. Also zum Beispiel ist in den letzten Jahren erst das Immobilieninvestment ein bisschen ausgebaut worden oder Infrastrukturen für erneuerbare Energien. Aber es wird nicht viel Cash gehalten, sondern im Grunde genommen, wenn Geld da ist, dann wird es auch investiert und international sehr breit gestreut. Also es ändern sich nicht pro Quartal oder pro Jahr wahnsinnig stark die Zusammensetzung des Fonds. Und was auch wichtig ist, der größte Teil stammt aus Rendite jetzt auf die Jahre bezogen. Das heißt, man hat natürlich Fokus auf, was kommt da rein an Geld, aber was wichtig ist, über so einen Zeitraum, über mehrere Jahrzehnte hinweg, ist letztlich die Rendite entscheidender. Die ist wichtiger als das mit Zinseszinseffekt, als das, was jährlich reinfließt.
Also der Fonds erwirtschaftet sein Geld an den Kapitalmärkten, legt die Gewinne dann wieder an und daraus entstehen dann diese Riesensummen, die ins Rentensystem dann fließen können.
Genau, nicht nur ins Rentensystem. Also der heißt zwar auf Norwegisch Pensionsforutland, also es geht um den Pensionsfonds. Man hat sich da so eine Hausnummer gesetzt, die dafür genommen werden darf. Jedes Jahr sind 3% des Fondsvolumens nur in Anführungszeichen, aber bei so einem wahnsinnig großen Fonds ist das nicht wahnsinnig viel Geld. Das fließt zunächst mal in den Staatshaushalt. Und natürlich werden damit auch Teile der Rentenausgaben gedeckt, aber es ist nicht so, dass explizit das ganze Geld nur für Rentenzahlungen zuständig ist.
Wie fing das denn damals an? Also wie ist der Staat dann auf die Idee gekommen, mit so einem solchen Fonds all seine Sozialfinanzprobleme zu lösen?
Ja, das ist eine sehr interessante Sache, denn damals, als in Norwegen Öl entdeckt wurde und das Land langsam Gewinne aus dem Ölgeschäft machte, war das noch nicht so wahnsinnig viel, dass man je damit gerechnet hatte, es wird so ein Riesenfonds. Trotzdem gab es damals verantwortungsvolle Politiker, die sich gesagt haben, wir wollen letztlich, dass nicht nur die aktuelle Generation davon was hat, sondern auch langfristig. Das heißt, das Geld soll nicht ausgegeben werden. Wir wollen nicht, anfangs war es vielleicht, ich sag mal, jedem im Fahrrad, später jedem im Auto oder jetzt jedem eine Eigentumswohnung vor die Tür stellen, sondern wir möchten eigentlich nur Ölvermögen in Finanzvermögen umschichten. Das heißt, das Vermögen ist noch da. Vorher lag es halt unter der Erde in Form von Öl und jetzt liegt es an Finanzmärkten, sodass eben die Leute, die jetzt Kinder sind, die haben auch noch was von dem Geld. Und wenn man das ganze Geld, wie es leider viele andere Länder gemacht haben, schnell ausgibt, dann führt das oft nur zur Überhitzung der Wirtschaft. Und es hat vielleicht eine Generation was davon, aber langfristig führt so ein Reichtum oft mehr zu Schaden als zu Nutzen. Und das hat Norwegen eben dank kluger Politiker, aber vor allem auch natürlich der Wähler, die gesagt haben, wir brauchen nicht jetzt Geschenke, sondern wir wollen langfristig denken, geschafft, das durchzusetzen.
Dennoch wird es auch in Norwegen da Zweifel und Skepsis gegeben haben, Finanzmärkte und diese Unsicherheiten und Abstürze von Börsen. Was aber hat der Norweger dann gemacht, um sich darüber hinwegzusetzen?
Genau, diese Zweifel haben eine Rolle gespielt und die sind ja auch durchaus berechtigt. Wenn man sich kurzfristige Schwankungen anschaut an den Aktienmärkten, dann ist das ja was, wo man wirklich schnell mal zittern kann. Und da sind zwei Sachen, die eine Rolle gespielt haben. Das eine ist, das ist jetzt ein bisschen Klischee getrieben vielleicht, aber es ist schon durchaus was dran. Ich habe lange selber in Nordeuropa gelebt. Die gehen bei vielen Dingen durchaus ein bisschen rationaler dran und sagen, nur mal halblang hier, schauen wir doch mal und machen nicht direkt Panik. Und das andere ist Ölfonds. Wurde zunächst so konstruiert, dass ganz, ganz kurz nur in Anleihen angelegt wurde, ganz zu Anfang. Und dann stieg die Aktienquote schrittweise. Und so haben die Norweger gemerkt, also sie sind gerade, als der IT-Boom war, waren sie noch nicht so stark, der Fonds noch nicht so stark investiert. Als der Crash kam, dementsprechend auch noch nicht so stark. Aber das war gerade ein Zeitpunkt, wo man erstmalig anfing, die Aktienquote zu erhöhen. Das heißt, mal Glück gehabt, konnte billig nachkaufen. Dann kam natürlich später Finanzkrise, da hat man wieder Schwankungen mitgemacht. Aber alles in allem haben die Norweger immer gemerkt, na gut, da ist ein heftiger Crash gerade. Aber wenn man ein bisschen wartet, kommt natürlich darauf an, welcher Crash es war, aber es ging immer wieder nach oben. Und da hat zu Beginn niedrige Aktienquote sicherlich auch dazu beigetragen, dass man am Anfang dachte, na gut, jetzt ist ein Crash. Gut, dass wir noch nicht so eine hohe Aktienquote haben. Dann war der Crash vorbei. Dann dachte man, ach, vielleicht wäre es doch gut gewesen, eine hohe Aktienquote von Anfang an zu haben. Und dann war es leichter, sich damit abzufinden, dass die Quote erhöht würde auf jetzt rund 70%.
Wir reden hier im Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Journalisten, Wirtschaftswissenschaftler, Buchautor Clemens Bomsdorf über den norwegischen Staatsfonds. Inwieweit kann denn dieser Fonds tatsächlich den norwegischen Sozialstaat, also die Renten auf Dauer finanzieren? Funktioniert das?
Also so wie es jetzt aussieht, das große Niveau, was dieser Fonds hat, wenn man wie gesagt einfach nur diese 3% nimmt, die aktuell entnommen werden, beziehungsweise sogar ein bisschen niedriger, dann trägt er zu einem großen Teil des Staatshaushaltes bei, weil generell die Kapitaldeckung in Nordeuropa eben eine bisschen größere Rolle spielt oder teilweise deutlich größere Rolle spielt als in Deutschland. Man hat also natürlich ganz klar die staatliche Rente. Und dann gibt es aber auch die anderen Säulen, also die private und betriebliche Altersvorsorge. Und da muss ich sagen, sind die Norweger, was das angeht, auch besser. Bin langjährig Journalist gewesen, bin dann, nachdem ich das Buch veröffentlicht habe, habe ich an der norwegischen Botschaft begonnen zu arbeiten. Bin aber als Arbeitnehmer sozusagen in Deutschland und sehe da dann auch, bin im deutschen Sozialsystem, was ja per se auch gut funktioniert, aber da ist zum Beispiel ein Altersvorsorgepunkt mit drin, der auch eher, ich sag mal, ein deutscher, niedrig verzinster, von einem großen Konzern getriebenes Produkt ist. Und in Norwegen hätte man dann die Möglichkeit zu sagen, ich mache lieber ein Produkt, was niedrige Kosten hat statt niedriger Verzinsung und gehe ein bisschen mehr ins Risiko und lege damit meine betriebliche Altersvorsorge am Kapitalmarkt an, wie es der norwegische Ölfonds macht und habe damit dann hoffentlich in und vermutlich auch in, ich sag mal, 20, 25 Jahren, wann immer man in Rente geht, nochmal ein schönes Zubrot und so wie das Produkt, was jetzt dieser deutsche Versicherer da anbietet, eben auch, weil die Angst vieler Deutscher vor der Börse so groß ist, ist es, glaube ich, eine 1%ige Verzinsung. Also letztlich, selbst bei der Inflationsrate von 2%, macht man da jedes Jahr miese mit.
In Deutschland tragen die Rentenkonzepte ja Namen wie Riester-Rente oder Rürup-Rente. Da gibt es ja immerhin staatliche Zulagen. Ist das ein norwegisches auch Modell mal gewesen, was diskutiert wird, oder hat man sich in sowas gar nicht reingekniet?
Doch, es gibt Anreize, um eben diese Altersvorsorge ein bisschen stärker zu machen, wurde aber nicht so oft geändert wie in Deutschland. Also es war auch jetzt nicht, dass man dann immer einen neuen Experten oder Finanzminister dergleichen hatte, nachdem das benannt werden musste, sondern es ist ein bisschen stringenter. Und ich sag mal, Garantie kostet immer. Wenn ich ein Garantieprodukt habe, dann ist es meistens so, da liegt der Garantiezins vielleicht irgendwo knapp um die Inflationsrate drumherum. Das heißt, am Schluss habe ich plus minus null. Und wenn ich eins mit Nicht-Garantie nehme, dann schwankt das natürlich stark. Aber gerade wenn ich 20 Jahre oder mehr anlege, weil es ja auf die Rente zugeht, dann kann ich die Schwankungen zwischendurch ja aussitzen. Also ich muss im Grunde genommen, soll ich mich darum gar nicht kümmern. Und dann habe ich erheblich mehr davon, wenn am Schluss dann, ich sage mal, 7% Rendite vorne stehen, auch wenn es zwischendurch mal 30% Minus gab. Und ich glaube, das ist so ein Fehler, den leider in Deutschland, was auch ein bisschen in der Politik liegt natürlich, oder vor allem an uns Bürgern, die alle Angst haben. Es gibt so eine Verteuflung des Kapitalmarkts. Und da muss man sagen, Nordeuropa ist ja nun auch über die Jahrzehnte hinweg eher sozialdemokratisch links geprägt als liberal. Aber trotz allem haben die sich angefreundet im Kapitalmarkt. Also der Pragmatismus, der würde hier sicherlich auch weiterhelfen.
Gleichwohl scheint sich ja was zu bewegen. Also Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU hat ja jetzt angedeutet, künftig stärker den Kapitalmarkt nutzen zu wollen, will einen Rentengrundstock von 10 Milliarden Euro bilden, auch mit Blick auf die nachfolgenden, die jungen Generationen. Da hören wir mal ganz kurz rein.
Was das Thema private Altersvorsorge betrifft, haben wir uns darauf verständigt, dass aus dem Aktienbestand des Bundes, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Commerzbank, dass aus diesem Aktienbestand des Bundes ein Teil von 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt wird, deren Erträge eingesetzt werden für die Altersvorsorge der jungen Generation.
Bundeskanzler Friedrich Merz, hat das das Potenzial, da eine Wende einzuleiten in der Rentenpolitik in Deutschland?
Also wenn das dazu beiträgt, dass man sich viel mehr mit Kapitalmärkten und dem Potenzial auseinandersetzt, würde ich sagen, sicherlich schon. Die Summe 10 Milliarden Euro klingt natürlich nach wahnsinnig viel, aber Deutschland hat rund gerechnet 80 Millionen Einwohner. Das heißt, pro Einwohner kann man nachrechnen, sind das 120 Euro so ungefähr, was da pro Kopf hinkommt. Wenn ich das Beispiel Norwegen nehme, die haben mittlerweile über 300.000 Euro an den internationalen Kapitalmärkten angelegt, haben aber auch, und das ist das Interessante, sie haben aber auch mit einer kleineren Summe angefangen. Ich glaube, es waren am Anfang 50 Euro pro Kopf und dann ging es natürlich sehr schnell hoch. Aber deshalb, wenn das so ein Anfang ist, den Friedrich Merz da macht, ist das ja auch ein guter Start.
Haben denn die Norweger Zweifel an ihrem ja aktienbasierten Versorgungssystem?
Also Zweifel, es gibt sicherlich immer mal wieder Kritik daran, dass man sagt, zu welchen Folgen das führen kann, oder der eine oder andere hat auch Angst, dass es dann doch nach hinten losgeht oder möchte mehr Geld jetzt ausgeben. Aber sowas gehört natürlich zur Debatte dazu. Im Großen und Ganzen ist man sehr froh darüber, dass man das hat, und es ist genau, Vorsorgesystem ist eben kein Rentenvorsorgesystem, aber ein Vorsorgesystem, weil es eben langfristig in den Staatshaushalt fließt. Natürlich, Steuern zahlen Norweger weiter. Es ist jetzt nicht, man muss auch sagen, Norweger zahlen hohe Steuern. Es ist jetzt nicht, das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, es ist jetzt nicht so, dass der Staatsfonds da ist und deshalb zahlen alle Norweger nur 10% Einkommensteuer. Mitnichten. Die Umsatzsteuer ist weitgehend höher als in Deutschland. Es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel Zeitungen, wo sie null drauf ist. Auch die Einkommensteuer ist jetzt nicht deutlich niedriger als in Deutschland, sondern je nach Einkommen auch höher. Das heißt, die Einnahmen hat man weiterhin, aber es ist eben so, dass der Fonds so aufgebaut ist, dass man mit Crashs aussitzen können sollte.
Kritiker wollen beobachten gleichwohl, dass das Land Norwegen träge geworden sei, nicht mehr so offen sei für Reformen, was ihm so eine gute Absicherung gibt. Da müsste aus dran.
Ja, das ist eine Debatte, die vor allem in den letzten Jahren hochgekommen ist. Je größer der Fonds geworden ist, desto größer ist auch diese Sorge. Der eine oder andere sagt, jetzt wäre wirklich mal wichtig, wir müssten diese oder jene Reform angehen, aber wir sind wie so eine reiche Familie, die das einfach nicht nötig hat. Der Wohlstand kann nützlich sein, aber er kann natürlich auch sagen, der nutzt, irgendwelche Probleme wegzudrücken oder sich auf die faule Haut zu legen. Im Großen und Ganzen sieht man, Norwegen ist, muss man sich auch nur Indizes angucken, weltweite, ich sag mal Human Development Index zum Beispiel oder auch Wirtschaftsindizes, was Good Governance und so angeht. Norwegen ist ein sehr gut funktionierender Staat. Das wird da sicherlich auch weiterhin bleiben. Trotz allem ist es auch mal gut, wenn man solche Debatten hat, denn die Debatten führen natürlich auch dazu, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt, wie die Kritiker sagen, weil man eben sagt, okay, oh, da müssen wir mal vielleicht Stimmen ernst nehmen und ein bisschen gegensteuern, weil natürlich viel Reichtum auch Begehrlichkeiten weckt oder eben dazu führen kann, dass irgendwelche Probleme ausgekauft werden sozusagen.
Nun hat Deutschland keine nennenswerten Öl- oder Gasvorkommen wie die Norweger etwa. Dennoch, was können wir lernen? Also klein anfangen, nur man muss einfach mal anfangen, auch sich mit diesem Gedanken vertraut zu machen, dass die Kapitalmärkte tatsächlich den Staat am Ende finanzieren können, und zwar nicht so schlecht.
Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Also auf jeden Fall anfangen. Der beste Zeitpunkt zum Investieren ist jetzt, egal ob die Märkte gerade runter oder hoch gehen, dass man sagt, ich habe irgendwas, was den Norwegern überspitzt formuliert das Öl ist oder dem Land Norwegen das Öl ist. Das ist uns als Privatperson unsere Arbeitskraft. Mit der machen wir Geld und mit der erwirtschaften wir Überschüsse, die wir dann an den Finanzmärkten anlegen können. Natürlich ist es leichter für jemanden, der 100.000 Euro im Jahr verdient, mal eben einiges zur Seite zu legen. Aber was ganz wichtig ist, auch 10 Euro im Monat und erst recht, wenn man sich schon in jungen Jahren anlegt mit Anfang 20 oder so, auch 10 Euro im Monat können langfristig ganz gut was zur Altersvorsorge beitragen, wenn man sie langfristig genug anlegt, parallel zur gesetzlichen Rente zum Beispiel.
Denn merke auch, der gigantische norwegische Staatsfonds hat mal ganz klein angefangen. Dankeschön, Clemens Bomsdorf, Journalist und Buchautor. Er hat über diesen norwegischen Staatsfonds einen Bestseller geschrieben. Danke für das Gespräch.
Gerne.